Neulich, als ich die Tagesschau angeschaut habe, hatte ich einen großen Moment des Erstaunens. Ich sehe, das erstaunt euch jetzt. Ja, und zwar war folgende Situation: US-Präsident Biden hielt eine Rede, und in dieser Rede sprach er Netanyahu an. Und zwar mit sehr ernstem Gesicht. Und er meinte, es wäre dringend an der Zeit, dass Netanyahu einen Come-to-Jesus-Moment hätte. Wow. Ich war ehrlich gesagt schon ein bisschen am Einschlafen, aber plötzlich war ich hellwach. Einen Come-to-Jesus-Moment. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff gekannt habt. Ehrlich gesagt, mir war der fremd. Ein Come-to-Jesus-Moment. Stefan, können wir den Come-to-Jesus-Moment auch vorne kriegen? Also folgendes. Und das hat mich dann so aufgerüttelt. Und nachher gab es noch alle möglichen Kommentare von Reportern. Und die haben das ständig aufgegriffen. Die waren richtig angetriggert, dass Netanyahu einen Come-to-Jesus-Moment braucht. Und dass sowas ein US-Präsident in seiner Rede überhaupt verwendet. Und mir ging es genauso. Ich fand es krass. Dann habe ich mich gefragt, naja, die Amis sind ein bisschen religiöser. Hat es mit dem zu tun? Oder ist plötzlich Jesus in aller Munde? Dann habe ich sofort gegoogelt. Habe ich Come-to-Jesus-Moment eingegeben, weil ich mich echt gefragt habe, was soll das? Und stellt euch vor, da stand dann Folgendes, ja, dass es ein stehender Begriff wäre, der in der Politik und in der Wirtschaft vorkommen würde. Habe ich gedacht, hoppla. Und dann habe ich weitergelesen. Und da standen dann so Erklärungen, wie ein Come-to-Jesus-Moment ist ein Moment, wo richtig was auf den Punkt gebracht wird. Ein Moment, wo quasi Klarheit kommt. Ein Moment, wo vielleicht manchmal auch Tacheles gesprochen wird. Ein Moment, wo plötzlich eine Erkenntnis entsteht, die das Leben oder die Situation verändert. Und sowas in der Wirtschaft oder in der Politik. Wahrscheinlich hat Biden gemeint, naja, Netanyahu braucht jetzt so einen Moment. Okay, darüber reden wir jetzt nicht, aber wir reden drüber, was dieser Come-to-Jesus-Moment für uns bedeuten könnte. Und das Interessante war und ist, das ist gesprochen nicht für Gläubige, sondern anscheinend gibt es doch die Meinung, dass Jesus irgendwie so eine Stelle im Universum oder in der Geschichte ist, wo man innehält. Ein Momentum, das alles ändern könnte. Und ich habe dann noch gelesen, in der Wirtschaft gibt es sogar den Begriff ein Come-to-Jesus-Meeting. Ja, vielleicht sind wir hier auch ein Come-to-Jesus-Meeting, habe ich mich jetzt gerade gefragt. Also auf jeden Fall, wenn die in der Wirtschaft ein Come-to-Jesus-Meeting einberufen, dann ist die Lage ernst. Dann gibt es wirklich Handlungsbedarf. Dann muss sich die Situation irgendwie ändern. Manchmal ist sogar so an der Schwelle hopp oder top. Also dann wird es Zeit für ein Come-to-Jesus-Meeting. Dann gab es noch einen anderen Aspekt, den ich dann weitergelesen habe, aus dem Persönlichen. Dass dann irgendwelche Menschen erzählt haben, ja, sie haben ein Come-to-Jesus-Meeting gehabt in ihrem Leben, das alles gedreht hätte. Also auch Ungläubige. Das hat also mit dem Jesus, den wir jetzt wahrscheinlich meinen, hat es nichts zu tun. Es ist einfach der Moment in meinem Leben, passiert was, das mein Leben ändert, das mir eine Erkenntnis schenkt, die reinhaut. Also zum Beispiel haben dann Leute berichtet, als ich mein erstgeborenes Kind in den Armen hatte. Es war ein Come-to-Jesus-Moment. Ich habe plötzlich verstanden, welches Wunder das Leben überhaupt ist. Oder, das ist jetzt im Positiven, als jemand mir unglaublich Liebe geschenkt hat, wo ich plötzlich gespürt habe, ich bin wertvoll. Ein Come-to-Jesus-Moment. Das Gleiche auch im Bedrohlichen. Als ich mein totgeborenes Kind in den Armen hielt. Als mir der Arzt berichtet, dass ich eine todbringende Krankheit habe. Ein Moment, der alles verändert hat. Ein Moment, wo mir klar wurde, was mein Leben ist. Und wer ich bin. Und dass ich eigentlich, ja, was heißt es im Psalm, der Mensch ist in seinem Leben wie Gras, das aufblüht und ihr kennt es. Ein Come-to-Jesus-Moment. Und wie gesagt, das betrifft Gläubige und Ungläubige und hat mit dem Jesus, an den wir glauben, noch nichts zu tun. Und jetzt möchte ich dich fragen, und jetzt habe ich auch mich gefragt, welche zentralen Momente in meinem Leben hatte ich? Nimm dir mal einen Augenblick. Welche zentralen Momente hattest du, was dir in die Knochen gefahren ist, wo du plötzlich etwas zentral verstanden hast? Im Schönen. Was hat dein Herz so richtig berührt? Und auch im Traurigen, im Schmerzhaften, etwas, das dich immer begleitet, das seither zu deinem Leben gehört. Ich bin sicher, jeder von uns hätte da was zu erzählen. Und es wird den Raum auch geben, wo wir das tun werden. Aber gibt es ein ultimatives Jesus Date, ein ultimatives Come to Jesus? Wir kommen von Ostern her, kalendermäßig. Aber ich frage mich, was macht es mit uns? Ist Ostern für uns dieser changing Moment? Dieser Moment der Erkenntnis, wer wir sind, wohin wir wollen, was unser Leben ausmacht, ist das Ostern für uns. Kennt ihr das Zitat? Ohne Ostern wäre Weihnachten nichts anderes als ein Kindergeburtstag unter vielen. Ohne Ostern wäre Weihnachten nichts anderes als ein Kindergeburtstag unter vielen. Ich finde, das stimmt. Das stimmt, das muss uns mal einfach klar werden. Und so möchte ich einfach jetzt behaupten, die Auferstehung ist quasi das ultimative Date. Also die Auferstehung Jesu. Und lasst uns deshalb einen Moment oder einige Momente darüber nachdenken. Weil wenn das dieses ultimative Come-to-Jesus-Moment ist, dann müssen wir uns fragen, ja, was ist denn hier eigentlich passiert? Was ist denn hier eigentlich passiert, was für mich heute noch relevant ist? Nicht vor 2000 Jahren. Was ist denn passiert für mich und nicht nur für die Geschichte? Ganz klar, die Gedanken Jesu haben die Geschichte verändert. Die Menschenrechte und alles kommt daher. Aber was hat es für dich und für mich ganz konkret zu tun? Und da möchte ich uns ganz kurz mit hineinnehmen in ein Beispiel. Ein Beispiel eines Jüngers, den ich jetzt mit ganz neuen Augen sehe. Und zwar der Jünger Thomas. Ist das nicht Thomas, der Zweifler? Ja, genau der. Der heißt doch der ungläubige Thomas. Wisst ihr, wen ich meine? Ja. Ich muss mich echt vor diesem Thomas verbeugen, ehrlich gesagt, weil ich mich vor dem entschuldigen muss. Ich sehe den jetzt ganz neu. Was wissen wir von dem? Er war Fischer, ein Mann der Praxis, einer, der arbeiten konnte. Und was hat er für einen Charakter gehabt? Sehr spannend. Er war ein mutiger Mensch. Er hatte schon dieses Come-to-Jesus-Meeting, weil Jesus hat ihn gerufen, der hat alles stehen und liegen gelassen. Das finde ich krass. Er hat alles stehen und liegen gelassen. Und dann war Jesus in einem Dorf, da ist er fast gesteinigt worden. Könnt ihr alles in den Evangelien nachlesen. Er ist entkommen. Und dann hört er, dass sein Freund Lazarus gestorben ist. Er sagt, da muss ich wieder hin. Dann sagen die Jünger, wenn du da wieder hingehst, dann werden sie dich steinigen und uns alle auch. Was sagt Thomas? Herr, wenn du da hingehst, dann gehen wir eben auch mit und werden mit dir sterben. Respekt, Respekt, oder? Ein mutiger Mensch, der Thomas. Und dann hat, als Jesus einmal sagte, er wird weggehen zum Vater, dann fragt der Thomas nach, ja, wohin gehst du denn? Sag mir doch den Weg. Es gefällt mir, der Thomas, der will es wissen. Sag mir doch den Weg. Und dann sagt Jesus, da wo ich hingehe, kannst du nicht hingehen. Und dann kommt das berühmte Wort, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also ich will sagen, für mich ist der Thomas ein mutiger Mensch, einer, der hingegeben war und einer, der konsequent war. Also von wegen, dass er uns kein Vorbild ist, er ist für mich ein großes Vorbild. Ah, jetzt können dann alle sagen, ja, das war doch der Zweifler. Jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Könnt ihr euch mal vorstellen, dass wir jetzt so eine Kamera nehmen und so in diese Geschichte hineinzoomen? Und in einer Woche kann ja viel geschehen. Zoomen wir noch mal rein in Palmsonntag. Stellt euch mal die Jünger vor und Jesus, die jubelnde Menge, Einzug in Jerusalem. Jetzt wird alles besser. Jesus wird alles verändern. Er wird der König. Die Jünger haben sich bestimmt gefreut, dass jetzt endlich klar wird, wir sind nämlich die, die auf dem richtigen Weg sind. Palmsonntag, Gründonnerstag, Passa, das letzte Abendmahl. Die Jünger wussten nicht, dass es das letzte Abendmahl war, nur Jesus. Jesus fängt an, ihnen die Füße zu waschen. Und ich muss sagen, mir wird es genauso gehen. Die Jünger sagen, ja, was machst du? Das geht ja gar nicht. Du wäschst uns die Füße. Vielleicht ist das auch so ein Come-to-Jesus-Momentum. Jesus hat ihnen die Füße gewaschen. Wie krass. Und dann der Verrat, die Ankündigung des Todes, das Entsetzen, die krasse Irritation. Kennt ihr das in eurem Leben, dass es einen Plan gab, dass es eine Euphorie gab? Gute Gedanken, gute Träume. Wir waren so auf einer Art Höhenflug. Dann die Irritation, die Zweifel und der krasse Absturz. Könnt ihr das nachfühlen? Wir müssen das nachfühlen, sonst verstehen wir nicht, was die mitgemacht haben. Und wisst ihr, wir müssen es auch deshalb nachfühlen, weil sonst verstehen wir die, die Schweres in ihrem Leben mitmachen. Sonst verstehen wir die nicht. Und wir verstehen auch die nicht, die an ihrem Glauben verzweifeln. Und es geht nicht. Und wenn das in unserem Herz ankommt, was da passiert, dann wird es uns erschüttern und dann wird es uns berühren. Und jetzt stellt euch vor, ihr erlebt, dass euer Ein und Alles, euer Zentrum zu Tode gefoltert wird, Jesus am Kreuz. krass. Das ist das ist der ultimative Untergang. Und versteht jetzt, die Jünger hatten große Angst. Sie haben sich im Haus verbarrikadiert. Weil damals wurde schnell hingerichtet. Es gab keinen Rechtsstaat wie bei uns. Es hieß am Ostern, dass die Jünger sich verbarrikadiert hatten und voll Angst waren. Nur die Frauen haben schon eine Erfahrung gemacht. Sie hatten schon ihr Come-to-Jesus-Moment im Grab. So, die Jünger waren im Haus und im Haus war Todesangst. Und plötzlich die Begegnung mit dem Auferstandenen. Ich weiß nicht, wenn ich dabei gesessen wäre, was ich gesagt und was ich gedacht und was ich gefühlt hätte. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall passiert etwas. Das heißt, die unsichtbare Welt, das Übernatürliche kommt ins Sichtbare. Wir können nicht glauben, wenn wir das nicht zusammenbringen. Und was das Wunderbare ist, was waren die ersten Worte von Jesus? Friede sei mit euch. Hey, lasst es mal in euer Herz fallen. Mir ist das alles auch noch mal so lebendig geworden. Friede sei mit euch. Die sitzen verbarrikadiert. Und dann kommt eine Gegenwart Jesu. Friede sei mit euch. Shalom. Und das Shalom, das ist mehr als politischer Friede. Es ist Friede in Seele, Körper und Geist. Es ist Friede überhaupt. Der ultimative Friede. Und ihr Lieben, das war ein ultimatives Come-to-Jesus-Momentum. Ein ultimatives. So. Break. Thomas war da nicht dabei. Jetzt, was macht unser mutiger Thomas? Für mich ist er ein Realist. Die Jünger erzählen ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas? Wahrscheinlich sind es jetzt posttraumatische Erscheinungen, die ihr da habt, aus der Verzweiflung geboren, nicht wahrhaben wollen, was passiert ist. Und ihr Lieben, das wäre völlig normal. Völlig normal. Und für mich ist er einer, der traut sich, das auszusprechen. Ich finde das klasse, ganz ehrlich. Lasst uns mal ehrlich sein und die Dinge aussprechen. Und wenn es Zweifel sind, wenn es Dinge sind, mit denen wir nicht klarkommen, vielleicht geht es dem, der neben mir sitzt, genauso. So. Und was passiert? Eine Woche nach diesem Ostersonntag, wo Jesus den Jüngern das erste Mal erschienen ist. Sie sitzen wieder und es steht drin, immer noch waren die Türen trotzdem verschlossen. Plötzlich, Jesus taucht auf. Für Thomas. Und was hat er gesagt, wenn er nicht die Finger in die Wunde, und nein, in die Wundmale hier und in die Seite legen kann, würde er es nicht glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Und Peter hat ja in der Osterpredigt gesagt, dass angeblich jeder Fünfte würde glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Er hat gesagt, das erstaunt ihn, muss ich auch sagen, erstaunt mich auch. Ich glaube, ich kann mir es gar nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall steht Jesus plötzlich da, Thomas auch. Und jetzt, ihr habt bestimmt nachgelesen, Jesus hat ihm jetzt eine Predigt gehalten, wie er so zweifeln kann und dass es völlig unmöglich ist und so weiter und hat ihn mal richtig die Leviten gelesen, oder? Du Ungläubiger, du Kleingläubiger und überhaupt. Nein, nein. Jesus hat ihn ernst genommen. Jesus, ich glaube, den kann nichts verwundern. Er hat Er will auch keine Pseudo-Heroes. Und irgendwo hieß es mal in Markus, dass Jesus das leere Geschwätz der Frommen nicht mehr ertragen kann. Wer die Stille will, dem kann ich sie geben. Und ehrlich, mir geht's auch so. Lasst uns authentisch sein, lasst uns ehrlich sein. Und dann kommt Jesus. Und was sagt er zuerst? Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. So. Und das ist ein Come-to-Jesus-Moment. Und erstaunlicherweise, es wird gar nicht beschrieben, dass der Thomas noch seine Finger da reinlegte oder hier. Was ist passiert? Er ging auf die Knie, mein Herr und mein Gott. Er hat ihn angebetet. Er hat ihn einfach angebetet. Und ihr Lieben, ich lerne da so viel. Und dieses Friede sei mit dir, geht es nicht auch so, euch nicht auch so? Wir brauchen das so dringend. So dringend. Und wir brauchen es so dringend, dass wir auf die Knie gehen. Mein Herr und mein Gott. Und das ist dieses Momentum tiefer, tiefer Erkenntnis. Und wisst ihr, da gibt es jetzt keine physikalische Erklärung mit Quantenphysik oder so, wie das sein kann, dass Jesus da durch die Wand gegangen ist. Und das ist ein anderes Thema. Es geht gar nicht um Erklären, sondern es geht um tiefes Verstehen, dass Jesus da ist und es verändert alles. Diese Gegenwart. Und dann schickt er die Jünger, er sendet sie. Und sendet er sie hinaus, um die Menschen jetzt großartig zu belehren, sendet er sie als Moralapostel, er sendet sie als Zeugen dessen, was sie erlebt haben. Und so geht es uns auch. Aber ihr Lieben, wir müssen was erleben mit Jesus. Weil sonst bringen wir nur irgendwelche Wahrheiten und Bibelsprüche und das braucht die Welt nicht. Sie braucht eine Begegnung mit Jesus. Also der Biden hat schon recht gehabt, aber er wusste gar nicht, dass das noch viel größer ist. Oder vielleicht weiß er es auch. Aber ihr Lieben, jeder von uns braucht dieses Come-to-Jesus-Momentum. Ganz, ganz neu. Und dieser Changing-Moment. Und ich glaube, wir sehnen uns oft auch danach, dass da was hereinbricht von dieser Welt Gottes. Und dann mein Herr und mein Gott. Und wisst ihr, sehr krass, zuerst war die große Angst da. Die waren auch feige natürlich. Aber ich wäre genauso gewesen. Und nachher war dieser Friede da. Und dann ist was passiert. Und das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für euch. Und Petrus, der von der Magd verleugnet hat, hat nachher auf dem Areopag gepredigt. Alle Jünger sind nachher, haben sich aufgemacht und haben das Evangelium verkündet. Ja, das waren plötzlich keine Supermänner, sondern die haben eine Kraft empfangen, die kam aus dieser Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das wünsche ich mir. Und ich wünsche es auch uns, dass wir so ehrlich sind, wisst ihr? So wie der Petrus, kein frommes Getue. Ich hatte auch so einen Come-to-Jesus-Moment, das habe ich schon erzählt hier, der ist echt peinlich. Als ich damals im Krankenhaus war, das war auch der Karfreitag mit den Krebs-OPs. Und damals sah es echt schlecht aus. Es war nicht so klar, wie lange ich da noch leben werde. Und obwohl, wir sind ja eine charismatische Gemeinde, ich habe alles gemacht. Wir haben Abendmahl, wir haben geboten, wir haben gebetet, wir haben alles gemacht. Und ich war mir so sicher, der Tumor wird weg sein. Das Gegenteil ist passiert. Es war nicht nur einer, sondern fünf. Und das Ergebnis war katastrophal. So. Und das war für mich ein Come-to-Jesus-Moment im Schlechten. Und dann, als mir das dann so klar geworden ist, eigentlich ist es zu früh zu sterben, Anfang 40, die Kinder sind klein, dann bin ich so verzweifelt gewesen und habe, so wie der Thomas, wenn ich nicht die Finger in die Wunde und so, so habe ich auch mit Gott geredet und dann habe ich meine Bibel genommen und sie an die Wand geworfen. So. Jetzt könnt ihr auch sagen, boah, Petra, du Zweifler und du Ungläubige. Ja, aber ganz ehrlich, das ist mir gerade egal, weil das war einfach ehrlich. So, also könnten wir uns darauf einigen, dass der Thomas, der Zweifler, eigentlich ein mutiger Realist war, ein ehrlicher. Und wisst ihr, der ist dann später in Indien als Märtyrer gestorben. Alle Jünger sind nachher mutig ausgezogen. Die waren verändert. Und bis auf Johannes, der das die Offenbarung schrieb, sind alle getötet worden. Alle haben ihr Leben gelassen. Ist uns das klar? Wir denken oft, ja, das ist, glaube ich, kein Wellnessprodukt, sondern die haben wirklich ihr Leben hingegeben. Aber nicht, weil die so cool waren und so stark, sondern weil da eine andere Kraft war. Und diese Kraft brauchen wir. Und alles andere drumherum, alles religiöse Getue brauchen wir nicht. Aber wir brauchen diesen Come-to-Jesus-Moment. Und da möchte ich uns und mich selber möchte ich sagen, lasst uns da neu hineingehen. Lasst uns das erfahren. Und wir werden mal einen Abend machen, da gibt es viel zu erzählen, wie Jesus auch schon ganz real uns begegnet ist. Und das wird sehr spannend. Ich bitte euch einfach, so ehrlich vor ihm zu sein und zu sagen, ich will dieses Momentum mit dir.